Vor mehr als 10 Jahren enttarnte der NSU sich selbst. Knapp 4 Jahre ist es her, dass der NSU-Gerichtsprozess in München endete. Doch noch immer bleiben viele Strukturen des NSUs unangetastet. Viele UnterstützerInnen aus dem direkten Umfeld des nationalsozialistischen Untergrunds erhielten Straffreiheit oder nur kurze Gefängnisstrafen. Einer der bekanntesten NSU-Unterstützer ist wohl André Emminger. Für das NSU-Kerntrio mietete dieser Wohnwagen oder kaufte Bahncards in seinem Namen. Im NSU-Prozess wurde er vom Oberlandesgericht München zu 2 Jahren und 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Als viel zu milde bewertete die Nebenklage das Urteil nach dem Prozess. Rechtsgültig wurde dieses Urteil erst im Dezember 2021. Anfang Februar ist André Emminger wieder vor Gericht gut weggekommen. Ein Verfahren gegen ihn wegen Körperverletzung stellte die Staatsanwaltschaft Zwickau ein. Verfolgt hat den Prozess unter anderem Philipp von NSU Watch Sachsen und mit ihm wollen wir jetzt auch über diesen Prozess sprechen. Kannst du trotzdem noch einmal ein bisschen genauer auf die Person André Emminger eingehen? Wer ist er und welche Rolle spielte er im NSU-Komplex?
Also André Emminger ist eigentlich, wenn man sich diese Geschichte des NSU anguckt, eine sehr zentrale Person gewesen. Er war der langjährigste Unterstützer des NSU, also gleich nachdem sozusagen das Kerntrio damals aus Jena geflüchtet ist und nach Chemnitz gekommen ist. In der Zeit haben sie sozusagen auch André Emminger kennengelernt, der ursprünglich aus dem Erzgebirge stammt und dort schon in einer Kameradschaftsstruktur aktiv war. Und darüber hinaus hat sich da offenbar ein Verhältnis entwickelt, das dann über die nächsten 10 Jahre bis zur Selbstenttarnung aufrechterhalten wurde. Das waren nicht mehr als 10 Jahre. Er hat sozusagen dafür gesorgt, dass der Umzug nach Zwickau stattfinden konnte, hat da sozusagen dann Wohnungen mit organisiert, hat mit dafür gesorgt, dass auch als Probleme mit den Wohnungen gab. Es gab irgendwann mal zum Beispiel einen Wasserrohrbruch. Da ist die Annahme, dass André Emminger damals Beate Tschibbe mit zur Polizeiwache begleitet hat und sie sozusagen dafür gesorgt hat, dass die Tarnung aufrechterhalten blieb. In diesem Fall war es so, dass sozusagen im Prozess, du hattest das eingangs ja schon angesprochen, letzten Endes eine sehr niedrige Strafe herauskam. Das war aber nicht immer sozusagen so intendiert, sage ich mal. Zumindest hat dann die Bundesanwaltschaft auch im Jahr 2017, also knapp ein Jahr vor der Urteilsverkündung, in ihrem Plädoyer drauf gedrängt, eine sehr hohe Haftstrafe gefordert. Ich glaube, 12 Jahre standen einmal im Raum. Daraufhin wurde André Emminger, der bis dahin eigentlich immer auf freiem Fuß geblieben ist, also es gab anfangs mal eine U-Haft, dann hat er den Prozess sozusagen immer auf freiem Fuß verfolgt, ist sozusagen immer ohne U-Haft da sozusagen hingekommen und war nicht der Haft ausgesetzt, wurde daraufhin dann sozusagen wegen der hohen Strafandrohung nochmal für ein halbes Jahr in Haft genommen. Allerdings hat dann sozusagen das Gericht sozusagen in ein anderes Urteil gefällt und eben wurde diese 2,5 Jahre verhängt. Genau, das ist im Grunde so ein bisschen die Geschichte und der Hintergrund vielleicht noch ein Satz zu André Emminger im Erzgebirge. Wie gesagt, ist ein Zwillingspaar. Gibt auch noch den Bruder Mike, der auch als Parteikarte unterwegs ist. Ja, letzten Endes, genau, waren das tatsächlich sozusagen, kommen beide aus Jürgen Geogenstadt und waren nun schon zentrale Neonazi-Karte, die ja schon tatsächlich auch sozusagen ein Magazin herausgegeben haben, in dem genau letzten Endes um der ideologische Kampf um die weiße Vorherrschaft sozusagen im Mittelpunkt stand. Also es sind schon sehr überzeugte Personen, drückt sich dann natürlich auch irgendwie sozusagen, wie es so üblich ist, auf dem Körper aus. Bei André Emminger ist, glaube ich, relativ eindrücklich der Spruch Die to die, der was sich direkt auf dem Bauch tätowiert hat. Genau, also es ist halt wirklich sozusagen Nazi durch und durch. Da haben sozusagen auch seine Verteidiger damals im NSU-Prozess sozusagen ihrem Plädoyer vorangestellt.
André Emminger versteckte ja seine neonazistische Gesinnung nie, das hast du ja gerade auch beschrieben. Dafür wurde er unter anderem sehr gefeiert, auch von der rechten oder neonazistischen Szene im Kontext von dem NSU-Prozess. Wie ist es denn danach weitergegangen? Was für eine Rolle spielt Emminger aktuell in der rechtsradikalen Szene in Zwickau oder in Sachsen im Allgemeinen?
Für Zwickau selbst, also er wohnt sozusagen weiterhin in der Stadt oder unweit der Stadt, in einer kleineren Ortschaft. Es gab sozusagen Ansätze, wo er sozusagen auch, also er hat sozusagen ja auch während des Prozesses damals, des NSU-Prozesses tatsächlich Demonstrationen besucht. Er war damals zum Beispiel einmal, hat er einmal einen Auftritt bei, oder ist er einmal bei dem Münchner Pegida-Ableger zum Beispiel gewesen. Es gibt auch Hinweise, dass er an einer Demonstration des Dritten Wegs in Zwickau teilgenommen hat. Das war allerdings auch tatsächlich noch vor der Urteilsverkündung. Seitdem ist mir zumindest gerade keine öffentliche Sichtung bekannt. Er lebt auf jeden Fall sozusagen noch mit seiner Lebenspartnerin Susan vor Ort, hat auch Kinder. Susan gehört ein Stück weit auch dazu, also die teilt auch diese Nazi-Ideologie. Wir waren sozusagen beide letzten Endes sehr eng mit dem Kerntrio verwoben und haben sie auch so mal gemeinsam besucht und haben sozusagen auch so ein, ja, letzten Endes freundschaftliche Beziehung zu den dreien gepflegt. Und was auffällig war oder was jetzt sozusagen die jüngste Geschichte ist, ist auf jeden Fall, dass André Minger während des NSU-Prozesses Kontakte gepflegt hat, ebenfalls zu einer Aktivistin des Dritten Wegs aus Bayern, die kürzlich verurteilt wurde wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, Susanne G. Das ist eine Heilpraktikerin gewesen, um die 50 Jahre alt, der eben vorgerufen wurde, einen Brandanschlag oder ähnliches vorzubereiten. Und die hatte bereits davor engen Kontakt zu André Eminger. Er hat ihn sozusagen während des Prozesses, unter anderem, als er dann sozusagen diese U-Haft nochmal antreten musste, nachdem die Staatsanwaltschaft so eine hohe Strafe gefordert hatte, hatte sie zum Beispiel eine Besucherlaubnis bei ihm, hat ihm Briefe geschrieben. Und dieses Verhältnis hat sich fortgesetzt, auch sozusagen nach dem Urteil. Also man kann schon sagen, dass Eminger im Grunde in einem, ja, weiter in so einem rechtsterroristischen Milieu aktiv ist, was natürlich jetzt nicht sozusagen eine Sache ist, die sehr offensichtlich erstmal geschieht, sondern eher dezent, die sich dann sozusagen nur erschlossen hat, weil es eben diesen Prozess gegen Susanne G. gab und da sozusagen klar ist, dass ja sozusagen ein reger Briefaustausch stattgefunden hat, der dann auch in Realtreffen gegipfelt ist, nachdem sozusagen der NSU-Prozess vorbei gewesen ist und wo möglicherweise sozusagen auch so eine Inspiration und Weitergabe von Inspiration im Hinblick auf rechtsterroristische Taten stattgefunden hat. Und ja, möglicherweise da sozusagen auch mehr dahinter steckt. Das wurde im Prozess gegen diese verurteilte Aktivistin aus Bayern nicht genau geklärt, weil das Gericht auch darauf verzichtet hat, André Eminger als Zeugen zu laden. Man hat einfach sich sehr bequem gemacht und gesagt, weil er ja sich potenziell selbst belastet, ersparen wir ihm gleich mal ganz die Fahrt. Und ja, genau, deswegen ist die Rolle so ein bisschen unklar, aber es gibt da sozusagen schon sehr starke Indizien dafür, dass im Grunde dort weitergemacht wird, wo er aufgehört hat. Und das war ja so ein bisschen auch das bittere Fazit nach dem NSU-Prozess, dass es eben mit so einem Urteil ja eher als Ermutigung aufgefasst werden muss für die Nazi-Szene.
Ja, Stichwort Gericht, da wollen wir jetzt weitermachen. Anlass für dieses Gespräch ist ja eben auch wiederum eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft Zwickau. Die hatte kürzlich Eminger in einem Revisionsprozess freigesprochen. Hintergrund ist da ein Verfahren wegen einer Körperverletzung, die er im Juli 2017 begangen haben soll. Den Freispruch begründet die Staatsanwaltschaft Zwickau mit der Gefängnisstrafe aus dem NSU-Prozess. Weil Eminger sowieso wegen dem NSU-Urteil ins Gefängnis müsse, falle die Strafe für die Körperverletzung nicht so sehr ins Gewicht, so die Staatsanwaltschaft in der Urteilsbegründung. Wie bewertet ihr von NSU-Watch Sachsen da das Agieren der Staatsanwaltschaft in Zwickau?
Ja, das ist ein ganz spannender Fall, deswegen hatten wir dazu sozusagen auch nochmal ein bisschen was verfasst. Ich muss nur noch eine Sache vielleicht nochmal korrigieren. Es gab sozusagen nicht diesen Prozess, also es gab sozusagen eine erste Instanz. Also der Vorwurf war eben, dass André Eminger einen damals 18-Jährigen 2016 körperlich attackiert hat, nachdem der 18-Jährige irgendwie in eine Auseinandersetzung mit Emingers Sohn geraten ist. Hat sozusagen Eminger den angeblich sozusagen zu einer Aussprache herbeibestellt, aber diese Aussprache stellte sich dann eben als körperlicher Angriff heraus, weswegen der 18-Jährige dann sozusagen auch im Krankenhaus behandelt werden musste. Das war also der Ursprungsanlass. Und daraufhin gab es dann ein Jahr später tatsächlich auch ein Gerichtsverfahren vor dem Amtsgericht in Zwickau. Da wurde eine Geldstrafe verhängt, die war jetzt nicht sonderlich hoch, 52 Tagessätze, 13 Euro, also irgendwie sowas um die 650 Euro, die er da sozusagen Geldstrafe für bezahlen musste. Und damals war Eminger schon sehr dazu sozusagen aufgetreten in dem Prozess. Er kam auch ohne Verteidigung, hat das sozusagen einfach so hingenommen, hat dann aber sozusagen Berufung eingelegt gegen dieses Urteil und dann ist erstmal lange Zeit einfach nichts mehr passiert, bis eben die Nachfrage ergeben hat. Das hat dann ergeben, dass die zuständige Staatsanwaltschaft erstmal beim Landgericht, also wenn der nächste Instanz beantragt hat, dass das Verfahren ruht und man erstmal abwarten, was im NSU-Prozess passiert. Und das hat man sozusagen beibehalten. Und es kam dann sozusagen nie wieder zu einer Hauptverhandlung, also dass sozusagen wirklich alle Beteiligten irgendwie sich in einem Gerichtssaal treffen mussten. Das dann nicht mehr passiert, sondern ja genau, das Verfahren wurde einfach sozusagen sagen und klanglos eingestellt. Liegt natürlich so ein Stück weit auch daran, dass seitdem jetzt mittlerweile auch fast 6 Jahre vergangen sind. Das ist halt so auch ein typisches Phänomen, was man kennt. Man hätte das nicht zwingend einstellen müssen. Also es ist sozusagen eine Kannbestimmung, die ja der Entschluss sozusagen hier zugrunde liegt. Die Staatsanwaltschaft hätte natürlich auch sagen können, okay, ja, wir finden das irgendwie aber trotzdem für Zwickauer Verhältnisse insgesamt wichtig, da irgendwie ein Signal zu setzen und das nicht einfach durchgehen zu lassen und dieses Verfahren dann auch vom Landgericht durchzuziehen. Das ist insofern bemerkenswert, weil das auf jeden Fall auch der zuständige Staatsanwalt durchaus in dem ersten Prozess so klar argumentiert hat. Er hat schon irgendwie erkannt, dass die Tat, so wie sie begangen wurde, darauf zielt, eben eine Einschüchterung oder einschüchtern soll und das natürlich auch irgendwie eine Signalwirkung darüber hinaus hat, über den eigentlichen Angriff hinaus. Das wurde sozusagen schon ganz klar formuliert. Umso fragwürdig ist jetzt sozusagen diese Entscheidung. Die kann man jetzt natürlich sozusagen auf verschiedene Arten interpretieren, aber was auf jeden Fall feststeht, ist, dass es ein relativ häufiges Phänomen ist, mit dem wir konfrontiert sind, dass nämlich Justiz gegenüber Neonazis und ihrer Gewalt oft sehr nachsichtig agiert, dass die Verfahren sehr lange dauern, dass sie dann, weil sie sehr lange gedauert haben, oft auch eher nur geringe Strafen oder Auflagen sozusagen beinhalten, dass die Motive dann in den Verhandlungen auch oft vor den Gerichten keine Rolle spielen und dass nicht gründlich genug ermittelt wird, um dann wirklich auch eine Verurteilung zu erreichen. Das ist sozusagen so ein relativ häufiges Phänomen, wenn man sich rechte Gewalt und den Umgang damit in der Justiz anschaut. Und das hat natürlich zur Folge, dass irgendwie eben diese Gewalt verharmlost wird, bagatellisiert wird. Und das ist natürlich auch immer sozusagen ein ganz schlimmes Signal für die Betroffenen, die natürlich dann immer den Eindruck haben, dass sie mit solchen Angriffen allein gelassen werden.
Ich würde gerne mit dir nochmal auch auf die Stadt Zwickau blicken und nicht nur auf die Staatsanwaltschaft dort. In Zwickau lebte das NSU-Kerntrio ja über 10 Jahre. Was für einen Umgang erlebst du in der Stadt mit dieser Geschichte? Also wie wird sich damit auseinandergesetzt und wie werden vielleicht auch die Strukturen, die möglicherweise dort existieren, wie wird mit denen in der Stadt umgegangen?
Ist, glaube ich, tatsächlich ein kompliziertes Thema und das merkt man sozusagen auch in der Stadt. Also es gibt da verschiedene Positionen dazu, die miteinander sehr stark im Widerstreit liegen letzten Endes. Also es gibt, glaube ich, einen Teil auf jeden Fall an Leuten, die sagen, dass natürlich, wir müssen daran erinnern, wir müssen damit auch uns auseinandersetzen. Das hat natürlich auch was mit Zwickau zu tun. Diese Leute haben Demonstrationen gemacht, die haben versucht, sozusagen mit Geschichtswerkstätten daran zu arbeiten, dass das Thema präsent bleibt und auch irgendwie sozusagen eigene Entwicklungen sozusagen darauf herauszuarbeiten und zu schauen, was man Informationen sozusagen überhaupt weiß und das aufzubereiten. Also eine Ansätze gibt es. Darüber hinaus gibt es aber, und das ist vielleicht so ein bisschen das Problem, einen etwas wirkmächtigeren Teil, der sich entweder gar nicht für das Problem interessiert. Das ist vielleicht sozusagen, es gibt so einen unentschlossenen Bereich. Und dann gibt es natürlich einen Teil, der sagt, okay, wir wollen eigentlich mit dem Thema nichts zu tun haben, das ist schlecht. Die Argumentation ist dann sehr unterschiedlich. Zum einen wird argumentiert mit dem Stadtimage, das ist schlecht für unser Image. Wir sind hier ein wichtiger Wirtschaftsstandort. Wir wollen und nicht nur darüber definiert werden, über den NSU, ist natürlich aber halt auch einfach eine Position, die sich letzten Endes über die Jahre nicht so richtig durchhalten lässt, weil trotzdem das Thema ja immer wieder aufkommt und man sich dem sozusagen nicht entziehen kann. Es gibt dann entsprechend aber auch dort sozusagen unterschiedliche Ansätze. Also ich meine, ich glaube, relativ prägnant finde ich immer noch, dass die ehemalige Frühlingsstraße 26, wo das eben letzte Wohnhaus des NSU, das wurde ja durch den Brand stark beschädigt und wurde dann recht rasch mit Förderung des Freistaats Sachsen sozusagen abgerissen und bis heute ist da sozusagen tatsächlich einfach nur Wiese in diesem Wohngebiet, wo nichts auch darauf hindeutet, was dort eigentlich passiert ist, warum das Haus sozusagen fehlt. Die Begründung war damals, man wolle kein Wallfahrtsort für Neonazis schaffen, aber ich glaube, den müsste man halt inhaltlich anders begegnen, um das genau zu verhindern. Es gibt allerdings auch sozusagen durchaus Schritte, sich sozusagen der Geschichte stärker zu stellen. 2019 wurde ein erster Erinnerungsort dann im Innenstadtbereich eingeweiht. Das war so ein bisschen so eine Einzelaktion, sage ich mal, so ein bisschen der Stadtverwaltung, die da sozusagen mal vorgeprescht ist und da eine Erinnerung an Enver Schimschek, das erste Todesopfer des NSU, gepflanzt hat. Der wurde damals dann abgesägt. von Unbekannten. Es gab daraufhin dann eine größere gesellschaftliche Mobilisierung, vor allem getragen durch Schülerinnen und Schüler, auch aus dem Umfeld von Fridays for Future und ähnlichen Zusammenhängen, die gesagt haben, nee, so geht das nicht. Und daraufhin ist eine Initiative entstanden, die letzten Endes ja dafür gesorgt hat, dass dieser Erinnerungsort mit 10 Denkbäumen an die Opfer des NSU sozusagen 2019 im November eingeweiht werden konnte, viel schneller als es ursprünglich der Plan war. Und das ist auf jeden Fall sozusagen ein Fortschritt und es ist auch für sozusagen Sachsen immer noch der erste, bisher meines Wissens auch einzige Ort, an dem an die Opfer des NSU dauerhaft erinnert wird. Das Gedenken an sich ist dann tatsächlich immer noch so ein bisschen umstritten. Es gibt auch tatsächlich Kritik an der Art und Weise, wie das da aufgeführt ist. Vor allen Dingen bezieht sich die Kritik darauf, dass die Betroffenen und Angehörigen niemals sozusagen mit eingebunden wurden oder dass es nicht gelungen ist und auch im Vorfeld sozusagen keine Kommunikation gepflegt wurde, was natürlich irgendwie so ein bisschen so ein symptomatischer Umgang auch ist, dass man irgendwie mal erstmal guckt, wie kommt man selbst gut aus der Geschichte weg sozusagen in der Stadt. Aber ich glaube, es wäre wichtiger zu begreifen, dass das Problem ja eher ein bundesweites ist und man da gar nicht so eine, ja, natürlich irgendwie die Stadt, an der der NSU untertauchen konnte für mehrere, für 10 Jahre. Aber man da, glaube ich, trotzdem eine Auseinandersetzung auch bundesweit braucht und man da nicht zwingend sozusagen in den Fokus gerät, wenn man diese so sucht. Und ich würde halt abschließend sagen, dass es jetzt schon Signale gibt oder ja, dass immer noch so ein bisschen offen ist. Also es gibt tatsächlich einfach auch die Stimmen, die sagen, okay, das gehört einfach weiterhin nicht hier. Also wir haben damit jetzt sozusagen unseren Soll erfüllt mit dieser Erinnerungsort. Mehr wollen wir nicht machen. Es gibt aber auch auf jeden Fall die Stimmen, die sagen, nee, das reicht nicht, das braucht eine dauerhafte, kontinuierliche Auseinandersetzung und die müssen wir stärken. Und da ist letzten Endes, glaube ich, die Entscheidung noch nicht gefallen, welche Kurs sozusagen die Stadt einschlägt.
Das sagt Philipp von NSU Watch Sachsen über den Umgang mit der Erinnerung an den NSU in Zwickau.